Herzlich willkommen zu In Bindung, dein christlicher Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Unsere Vision ist es, Familien in eine tiefe Verbindung zu ihrem Kind, sich selbst und Gott zu führen. Wir unterstützen dich dabei mit unserem Expertenwissen aus Pädagogik, Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie. Im Studio begrüße ich heute Benjamin Bleil. Er ist Theologe und ich bin Junita Horch. Und gemeinsam sprechen wir über das Thema Gerichtsstrafe und Zorn Gottes. Was heißt das für die Erziehung? Ja, Benjamin, du bist jetzt zum dritten Mal in unserer Serie. Ich freue mich riesig, dass du jetzt auch noch da bist.
Ich auch, danke. Danke, dass ich immer noch da sein darf.
Wir hatten, glaube ich, zwei richtig tolle Sendungen schon gedreht. Einmal zum Thema, wer ist Gott? Also Gottesbild, Liebe und Zorn, wie lässt sich das vereinbaren? Die danach eben über Gericht Gottes, wie können wir das verstehen, Sodom und Gomorra, wie passt das zusammen mit einem liebenden Gott? Und diese Folge gehen wir nochmal einen Schritt weiter und wollen in die Erziehung eintauchen. Was hat das für meinen pädagogischen Alltag zu tun? In der Bibel gibt es ja auch Verse wie mit Rute oder mit Züchtigen und das wollen wir uns jetzt alles genauer anschauen. Du hast zwei Bibelstellen mitgebracht.
Und vermutlich sind das zwei Bibelstellen. Wenn man Eltern ist, und im Kontext in einer Gruppe unterwegs ist, seien es die Großeltern, sei es in einer Kirchengemeinde, können das mal auch Bibeltexte sein, die man so gesagt bekommt und mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Wie du es schon gerade angedeutet hast, diese Rute und die Nichtschonung der Rute, wer seinen Sohn liebt. Ich würde die einfach mal einfach vorlesen. Ja. Einer ist aus dem Alten Testament, aber der andere ist auch aus dem Neuen Testament. Also es gibt da schon auch eine Verbindung. Also wir können es nicht nur auf den einen Teil der Bibel begrenzen. Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt, der züchtigt ihn bei Zeiten. Und dann gibt es im Buch der Sprüche, Weisheitsliteratur im Alten Testament, noch in den anderen Kapiteln, so zwei, drei Versionen, wo das nochmal aufgenommen wird, wiederholt wird. Und dann jetzt Neues Testament, hänge ich gleich hinten dran. Und dann würde es mich interessieren, wie diese Texte so auf dich wirken und was du so an Erfahrung damit ja gemacht hast. Hebräer 12, Verse 7 bis 11 in Auszügen. Ertragt die Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Alle Züchtigung aber scheint uns im Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Traurigkeit. Nachher aber gibt sie einer friedlichen Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Was machen die Texte mit dir?
Boah, ich kann diese Texte kaum lesen, muss ich ehrlich sagen. In mir zieht sich einiges zusammen. Hm. Vermutlich auch, weil wir haben über unsere Bindungsgeschichte geredet, über emotionalen Rucksack. Und je nachdem verstehen wir das vermutlich dann auch. Und ich merke, die Vorstellung, das ist das erste Bild, was zu mir kommt, ist, da ist jemand mit einem Stock, der haut, weil aus Liebe.
Ja.
Da ist jemand, der züchtigt und sagt, hey, das musst du ertragen, weil das ist der Wille Gottes für dich. Also wo jemand eigentlich Gewalt antut, um scheinbar im Namen Gottes etwas Gutes zu machen. Und ich merke, da wird mir ganz, ganz komisch. Ertrage ich ganz schwer, muss ich ehrlich sagen.
Da zieht sich so auch was bei dir zusammen.
Ja, weil wir bekommen, deswegen reden wir auch darüber jetzt wieder, wir bekommen auch immer wieder E-Mails auch von Menschen. Auch der Hebräer-Vers kam jetzt letztens auch wieder vor. Ja. Menschen wirklich liebevoll an uns schreiben und sagen, hey, wir finden eure Arbeit super, aber bitte lest doch mal diesen Hebräer-Text beispielsweise. Da, so wie ihr sagt, wie ihr mit Kindern umgeht, da habt ihr was übersehen. Es braucht mehr. Und das ist dann meistens so ein Aufruf zu, in meinen Augen, zu Gewalt.
Ja.
Wo ich dann denke, da wird mir schlecht. Also hat aber auch was mit mir zu tun, mit meiner Geschichte. Und mit dem, wo ich mir dann immer gleich vorstelle oder spüre, was macht das mit einem Kind, wenn es gezüchtigt wird. So in dem Sinne, in dem ersten Bild, das bei mir gleich hochkommt.
Ja.
Deswegen hilf mir mal. Wir haben letztes Mal einiges aufgebröselt, was herausfordernd war. Und doch hatte ich nach jeder Sendung so ein Gefühl von, Puh, ich glaube, da ist jetzt ein Knoten gelöst. Emotional. Danke. Ja? Lass uns diesen Knoten doch auch bitte lösen. Ansatzweise zumindest.
Wenn es uns gelingt.
Ja, aber züchtigen. Ja. Ich habe gesagt, bei mir kommt Angst hoch. Im Sinne von auch Strafen, körperlicher Gewalt. Also auch Klaps auf den Po ist körperliche Gewalt. Ne? Oder emotionale Gewalt, auch wenn man Kinder wegsperrt, Bindungsabbruch hat. Das ist ja alles eine Form von Züchtigen. Ja. Was meint die Bibel damit?
Ja. Und auch hier ist wieder spannend, sich erst einmal mit dem gewählten Wort in der Bibelübersetzung, die wir gerade gewählt haben, zum Vorlesen zu beschäftigen. Züchtigen klingt nach Zuchthaus, Prügelstrafe. Da höre ich meine Oma mir erzählen, wie sie mit dem Rohrstab in der Schule vom Lehrer gezüchtigt wurde, wenn sie geschnabbelt hat. Und heute leben wir in einem anderen Kontext. Also wir verwenden diese Sprache züchtigen, Zuchthaus eigentlich gar nicht mehr. Und leben jetzt in einer gewissen Spannung auch, ne? Und haben aber dementsprechend auch eine gewisse Brille wieder, wie wir dieses Wort verstehen und was wir in den Text auch mit hineinlesen. Wenn wir statt züchtigen ein anderes Wort wählen, wie zum Beispiel Erziehung, was vielleicht für dich auch weniger negativ geprägt ist, dann wirkt zum Beispiel der Text aus Hebräer auch wieder ganz anders, oder?
Wenn es dann steht, ertragt
die Erziehung. Ja. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Erstmal vielleicht so weit, dann ist es doch erstmal total schön zu sehen, ey Gott geht mit mir in eine Verbindung ein, in eine Erziehung. Er ist hier der Erwachsene, er möchte uns Reife mitgeben, aber da ist nicht automatisch irgendwie Prügelstrafe mit drin. Und wenn ich nicht richtig zucke, so mache, wie ihr das möchtet, dann gibt es eine Gewatsch. Das klingt erstmal nicht mit. Ja? Und ich glaube, auch an dieser Stelle dürfen wir sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament uns vergegenwärtigen, wann immer wir diese Texte lesen, dann lesen wir eine Übersetzung. Und jede Übersetzung ist eine Interpretation ein Stück weit. Es ist gut, dass wir die Bibel in unseren Sprachen in verschiedenen lesen können, aber uns darf bewusst sein, jede Übersetzung, da verliert auch immer so ein bisschen was. Mhm. Wir können es ja mal andersherum nehmen. Wir können uns ja mal die Texte, vielleicht auch den mit Sprüche 13, nochmal so ganz wortwörtlich anschauen.
Ja, lass mal schauen, was steht denn im Ursprung, ist denn gemeint mit dieser Züchtigung oder mit dieser Rute, wo bei uns vielleicht auch im deutschen Kontext gleich so Zuchthäuser, Ruten, Stöcke schlagen, als so erstmal kommt.
Ich nehme es jetzt mal ganz wörtlich. Ja, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt, der züchtigt ihn bei Zeiten. Wenn wir das nur wörtlich nehmen, dann könnte man ja sagen, okay, die Töchter sind gut raus. Es geht jetzt erstmal nur um die Söhne. Und dann merken wir schon, okay, dann wird hier also Erziehung nur gegenüber Söhnen geredet. Bei Töchtern ist was ganz anderes. Ja? Wenn wir den Text aber auch erstmal so in der Übersetzung wortwörtlich nehmen, Rute nicht schon, dann kann ich aber auch nicht argumentieren im Sinne von ein kleiner Klaps. Sondern das hebräische Wort, das mit Rute dahinter steht, das kann man auch mit Stamm übersetzen oder mit Stab. Also das würde ja eher davon sprechen, dass es so ordentlich durchgeprügelt wird. Und ich unterstelle mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, alle Eltern wollen liebevoll das Beste für ihre Kinder. Auch wenn sie sich entscheiden, mit körperlicher Strafe oder überhaupt auch mit emotionaler Strafe zu agieren, dann befriedigt mich das jetzt nicht, das einfach nur wortwörtlich zu nehmen. Und dann ist ja wiederum spannend, was du gerade gesagt hast, zu schauen, hey, wo steht es? Was heißt eigentlich züchtigen? Gibt es vielleicht auch andere Worte dafür? Ja. Und das Buch der Sprüche ist hebräische Weisheitsliteratur, die halt schon 3000 Jahre alt ist, in einer anderen Zeit geschrieben wurde, aber zum Ziel hat, uns was so praktische Weisheit fürs Leben mitzugeben. Habst du das Bild mal gelesen? Es ist wie wenn du irgendwo in deiner Hosentasche so Wechselgeld hast. Und diese Weisheitssprüche, die sind so wie dieses Wechselgeld. Du darfst es verwenden, du sollst es verwenden, um damit was zu bezahlen. Aber du musst halt schon schauen, welche Münze passt jetzt in deinem Kontext genau. Und dann heißt es, hey, Weisheit hat das Ziel, Sprüche 15, Vers 24, den Weg zum Leben zu gehen. Der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Scheol, dem Totenreich, unten entgeht. Das heißt, das Ziel ist, Leben aufzubauen, wirklich dich lebensfähig zu machen.
Was ja total positiv so klingt.
Ja, ja. Und dann wird natürlich in hebräischer Poesie, wenn wir Gedichte schreiben, ganz anders geschrieben, als wenn wir reden. Da wird stilistisch gesehen auch manches so auf den Punkt gespitzt, ne? So ein Punkt, ein Gegenpunkt gemacht. Das wird hier auch gemacht. Und das muss man auch mit berücksichtigen, wenn wir den Text auch so verstehen wollen, dass wir dann für uns schauen können, was heißt das jetzt eigentlich im 21. Jahrhundert in meiner Erziehungsdynamik? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Was steht bei Züchtigen dahinter? Ne? Im Griechischen, im Hebräer-Text, da kennen wir das. Paideia, Pädagogik, kommt daher. Ja? Und das kann man mit Erziehung übersetzen. Das kann man aber auch übersetzen mit Unterweisung, mit Lehre. Ja, manchmal auch mit Ermahnung, mit Training. Training finde ich total schön. Das heißt, was das Bild eigentlich hinter den Worten steckt, ist, Gott möchte unser Coach sein, unser Trainer. Der möchte uns lebensfähig, lebensfit machen. Es geht da gar nicht um Prügeln in erster Linie, sondern es geht darum, dass wir wachsen können. Dass auch wenn wir als Eltern unseren Kindern begegnen, dass wir dafür Sorge tragen, dass sie aufblühen können. Ja, dass sie sich zu dem Menschen entwickeln können, den Gott jetzt schon in ihnen sieht. Und wir, das ist ja das Tolle an Elternschaft, wir wachsen ja mit. Und dasselbe ist auch das hebräische Wort Musar. Das heißt auch Unterweisung, Lehre, Ermahnung.
Das ist dann also, so wie du beschreibst, etwas, was wir ja auch in der Erziehung auch tagtäglich ja machen. Dass wir die Kinder an die Hand nehmen und gucken, denen die Welt erklären, was passiert gerade, was passiert auch in dir, weil Kinder auch häufig auch gar nicht verstehen, was sind das für Impulse, was sind das für Gefühle. Und denen versuchen, also denen helfen, das einzuordnen. Und da Schritt für Schritt mit ihnen zu gehen.
Es heißt schon, Grenzen zu setzen. Wir haben über schützende Gewalt schon mal geredet. Also wenn mein 2-jähriges Kind, was noch nicht verkehrssicherheitstauglich ist, auf die Straße rennen möchte, dann halte ich es fest. Auch wenn es schreit. Weil ich möchte ja nicht, dass der LKW es überfährt. Zum Beispiel. Und das müssen wir jetzt halt in den jeweiligen Kontext natürlich auch mit anwenden. Das heißt, dass wir schon auch einen Rahmen geben wollen und auch dürfen und auch sollen führen. Ja, manchmal heißt es an die Hand nehmen, manchmal heißt es gehen lassen und beobachten und dann eingreifen, wenn sie sich verletzt haben und pusten. Oder nach im Gespräch verarbeiten, okay, was hätte man anders machen können, was hätte man besser machen können, was ist denn das Bedürfnis, was dahinter gesteckt hat. Weil es darum geht, hey, dieses Wechselgeld, was wir in der Tasche haben, wie wir gewinnbringend, beziehungsfähig dieses Leben auch gestalten können, dass wir das auch von Gott uns beibringen lassen. Als Eltern, aber auch als Kinder.
Du hast ein wichtiges Stichwort gesagt, als Gott, von Gott beibringen lassen. Wie siehst du das denn in der Bibel? Wie macht Gott denn dieses Züchtigen oder dieses Erziehen, Ermahnen? Wie lebt Gott das?
Ja. Also vielleicht noch einen Schritt zurückgerudert oder gegangen. Gerade mit der Rute und in den anderen Kontexten von Sprüche, wo das auch wieder erwähnt wird, ja, da steckt auch was Gewalttätiges mit drin. Da steckt schon auch Peitschen auch mit drin. Oder Hauen, Schlagen. Und das werden wir nicht komplett aus der Bibel rauskriegen. Und will ich auch gar nicht, weil ich die Bibel sehr ernst nehmen möchte und auch feststelle, ich wiederhole mich, die Bibel ist nicht an mich geschrieben, aber für mich geschrieben. Sie wurde von Menschen, die inspiriert vom Heiligen Geist getrieben wurden, vor 2 oder 3.000 Jahren geschrieben. Und die haben Gewalt noch ganz anders erlebt. Also ja, über viele Jahrhunderte hinweg ist Gewalt ein Erziehungstool gewesen. Im Mittelalter bis eben zu unseren Großeltern. Ich habe selber auch in einem ganz reduzierten Maß auch erlebt. Ja. Und ich glaube, meine Eltern würden es jetzt auch nicht mehr machen. Ich möchte es auch nicht mehr machen, meinen Kindern gegenüber. Denn wenn wir uns all die Jahrhunderte anschauen, also hat Gewalt wirklich was gebracht? Also hilft es wirklich, wenn wir unsere Kinder körperlich, emotional bestrafen? ich habe aus meinem eigenen Erleben eher nicht den Eindruck.
Aber du sagst, biblisch ist das da.
Ja.
Es ist da, es wurde aufgerufen, ja, um zu bestrafen. Und sagst du, gesellschaftlich aber hat sich ein bisschen was gewandelt und deshalb brauche ich das nicht mehr so wörtlich zu nehmen.
Also ich glaube, wir dürfen diese Spannung ganz bewusst auch noch aushalten, dass wir Texte haben, die nach wie vor schwierig sind, ja, wo es um Hauen geht und um Strafen geht. Gleichzeitig haben wir wieder diese schöne Möglichkeit, die christliche Brille aufzusetzen und Jesus anzuschauen. In diesem Text, ne, wer seinen Sohn liebt, ne, der schont die Rute nicht. Ich habe drüber nachgedacht, mir ist kein Text in der Bibel eingefallen, wo es irgendein Beispiel gibt, wo das umgesetzt worden ist. Wo jüdische, israelitische Eltern ihr Kind gezüchtigt haben mit der Rute. Und wo das quasi im biblischen Text mit übermittelt wurde. Mir fällt kein Beispiel ein. Es gibt andere Gesetze im Alten Testament, wo ein Sohn, der nicht auf die Eltern auf Dauer hört, der soll vor die Tore der Stadt geführt werden und der soll gesteinigt werden. Krasser Text, wurde aber nie umgesetzt, laut biblischem Text. Und dann haben wir einen Jesus, der ganz anders mit Kindern umgeht. Der also mit Kindern liebevoll umgeht, der sagt, hey, kommt her zu mir, schickt sie nicht weg, er knuddelt sie, er segnet sie. In meinem Bild erzählt er denen Geschichten, kitzelt die vielleicht, wenn sie das wollten. Hat mit denen eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja? Ja, Jesus hat da diese eine Szene, wird dann vielleicht manchmal erwähnt, dass er eine Peitsche geflochten hat. Ne? Und dann hat er da so Tempelszene, dann hat er da die Leute, die Händler rausgetrieben. Aber auch dort habe ich nochmal explizit nachgeschaut. Steht nirgendwo davon, dass Jesus diese Peitsche auch gegen Menschen verwendet hat. Und dann sagt er, hey, wer mir nachfolgt, sagt Jesus, mein Joch ist sanftmütig. Und ich glaube, da gibt es schon eine Entwicklung in der Art und Weise, wie Gott sich über die Jahrhunderte hinweg seinen Menschen hin offenbart. Weil Gott ja mit uns Menschen auch auf unserem Level arbeiten muss, dass wir ihn überhaupt verstehen können. Und vor ein paar tausend Jahren war die Welt sehr brutal. Der Stärkere setzt sich durch, gab keine Polizei, keine Verfassung. Der König als stärkster Mensch, der hat sich durchgesetzt und auf den musstest du hören. Ansonsten. Und jetzt sind wir aber Gott sei Dank in anderen Zeiten. Bin ich eigentlich ganz dankbar.
Ja, es ist und bleibt dann doch eine innere Spannung. Ja. Das eine stehen zu lassen und zu gucken, was ist aber so das Wesen Gottes? Wie geht Jesus mit den Menschen? Wie du sagst, hier Beispiel Tempel, wenn ich mich nicht irre, singen doch die Lieder im Anschluss, die Kinder im Anschluss Loblieder. Genau. Dann denke ich mir, wie hat Jesus agiert, dass die kleinen Kinder keine Angst haben, sondern im Anschluss singen? Ja. Also da, ich habe da so viele Fragen.
Ja, es wäre total praktisch, jetzt den biblischen Autor hier bei uns zu haben, zu fragen, wie hast denn du das eigentlich gemeint? Haben wir leider nicht. Aber wir können, finde ich, durchaus auch über den Sprüchetext und auch über den Hebräertext diskutieren, an wen ist der eigentlich gerichtet. Ist es ein Text, den wir unseren Kindern vorhalten oder ist es eigentlich ein Text, der an uns Erwachsene gerichtet ist? Mein Sohn, also ich bin immer noch der Sohn meines Vaters, ich bin jetzt erwachsen, macht was ganz anderes, als wenn wir da das Bild eines Kleinkindes haben. Und ich glaube, Gott geht da auch immer mit unserem derzeitigen Entwicklungsstand auch mit. Guck dann, okay, was ist jetzt gerade die Sprache, die dich erreicht? Weil sein Ziel ist, und da kann ich ja nochmal auch auf Weisheitsliteratur zurück, dass wir zum Leben ausgestattet werden.
Und was denkst du, was ist denn Gottes primäre, kann man das sagen, Gottes primäre Art, um Veränderung zu bewirken?
Ja.
Um dieses Leben zu ermöglichen, das er uns ja auch schenken möchte.
Ich glaube, er geht immer wieder gerne in diese Beziehung ein, in diese Verbindung. Ja, ich hatte gerade dieses alte Gesetz zitiert, das steht irgendwo im 5. Buch Mose, wo ein Sohn, der nicht auf seine Eltern hört, der soll gesteinigt werden. Wurde nicht nur nicht umgesetzt, sondern wenn ich mir jetzt im Neuen Testament anschaue, wie Jesus in Lukas Kapitel 15 eine Geschichte von einem barmherzigen Vater erzählt, wo einer seiner Söhne sagt, Vater, du bist für mich gestorben, gib mir mein Erbe. Und der verprasst es und kommt dann zurück. und sagt, vielleicht kann ich noch so als Diener bei meinem Sohn, bei meinem Vater arbeiten. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte so, dass der Vater schon quasi an der Straße steht, nach seinem Sohn Ausschau hält, ihm entgegen rennt. Also der ist aktiv auf der Suche nach seinem verloren gegangenen Sohn, der ihn so dreckig behandelt hat. Und er nimmt ihn in die Arme und nimmt ihn wieder in diese Familie mit auf. Das zeigt mir, dass Gott sehr, sehr, sehr wohl bereit ist, einen sehr intensiven, langen Entwicklungsprozess mit mir zu gehen. Und das ist für mich Heiligungsprozess. Mhm. Dass ich Stück für Stück erkennen kann, wie groß die Liebe Gottes für mich ist, dass ich sie annehmen kann, aber auch erkennen kann, jetzt mit dieser Liebe kann ich auch dich lieben, kann ich meine Kinder lieben.
Wie machst du das mit deinen Kindern dann, ganz praktisch, ja, wenn sie mal irgendwas verbockt haben, irgendwie du hast ja zwei Kinder, der Große schlägt das kleinere Kind, wie gehst du damit um?
Jetzt habe ich gerade die Theorie erzählt und die Praxis ist viel komplexer und komplizierter, weil ich habe ja auch so dieses Strafe oder Drohung auch kennengelernt und in stressigen Situationen falle ich in das Muster definitiv rein. Aber ehrlicherweise, ich fühle mich danach nicht gut. Ich fühle mich dahingegen gut, wenn ich es irgendwie geschafft habe, diese extra Energie aufzuwenden, erstmal meine Kinder zu trennen, aber dann auch die Bedürfnisse herauszufinden und dann miteinander zu schauen, okay, gibt's noch einen dritten Weg? Und dass die dann nachher feststellen, ey, das ist etwas, so können wir jetzt auch parallel friedlich nebeneinander her spielen und es gelingt. Ja? Weil dann habe ich den Eindruck, jetzt haben sie wirklich was eher verstanden, als wenn sie jetzt nur noch Angst davor haben, dass ich ihnen was wegnehme, weil ich jetzt strafe, ob jetzt körperlich oder emotional. Da habe ich eher das Gefühl, dauerhaft ist, es bringt den Entwicklungsprozess nicht voran.
Ja, und das braucht Zeit und das braucht ganz viel Energie. Und ich möchte gerne eine Geschichte an der Stelle von mir erzählen, wo es dann auch darum ging, dass mein älteres Kind, auch wenn es klein ist, klar, fehlende Impulskontrolle auch mal schneller zugehauen hat. Mhm. Und ich habe meinem Kind immer gesagt, weil du vorhin Coach gesagt hast, ne, ich habe immer gesagt, weißt du was, dein Kopf lernt das noch. Es lernt noch, die Impulse zu kontrollieren, nicht zuzuhauen, gerade wenn du Menschen sehr lieb hast. Und dann habe ich das ihm letztens ihm reflektiert, weil eine Situation war in der Schule, wo er gehauen wurde. Und dann habe ich gesagt, du, wie ist denn das? Wie erklärst du das anderen Menschen mit dem Hauen? Warum haust du denn manchmal zu, wann haust du nicht zu? Und dann hat er mir auch gesagt, ja Mama, du hast mir immer gesagt, das ist etwas, was ich lerne, das zu kontrollieren, dass ich das nicht mache. Und dann habe ich gefragt, und merkst du das bei dir? Ja, manchmal schaffe ich es schon nicht zuzuhauen. Und das ist so dieser Blick der Gnade von, ich begleite diesen Prozess, ich schütze, wie du vorhin auch gesagt hast, führen heißt an die Hand nehmen, Grenzen setzen, ins Leben einweisen und gleichzeitig daran zu glauben, dass mein Kind das lernen wird. Mhm. Ja, Benni, vielen lieben Dank für all diese Gedanken. Ich glaube, das Thema ist nicht abgeschlossen. Ich nehme mal an, du hast noch sehr viele Dinge, die du sagst, da lohnt es sich noch genauer zu schauen. Das ist doch noch ein bisschen komplexer und deswegen wird das nicht die letzte Folge zu diesem Thema sein. Wir werden sicherlich immer wieder über Gott, Gottes Bild, wer ist dieser Gott, reden, weil Gott so viel größer ist, als wir fassen können. Und wie du gesagt hast, es ist eben Gott. Und das macht es so spannend. Danke dir für diese drei wunderbaren Episoden.
Danke.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir.